Sie hören Domradio weltweit. Wir blicken jetzt auf das ärmste Land der Welt laut dem Welthungerindex 2014, auf Burundi. Der ostafrikanische Staat ist gerade einmal so groß wie Brandenburg, aber dicht besiedelt mit gut 10 Millionen Einwohnern. Mehr als 80% der Burundis sind von der Landwirtschaft abhängig. Landmangel, die hohe Bevölkerungsdichte, aber auch die Folgen des langen Bürgerkriegs sind drei der Gründe für die extreme Armut im Land. Und dazu nun der Afrika-Referent Volker Greulich von Kolping International. Herr Greulich, das ärmste Land der Welt, ist die hohe Bevölkerungsdichte tatsächlich auch der Hauptgrund für diesen traurigen Titel, sage ich mal?
Nein, das ist ein Grund. Es gibt andere. Das eine ist die Binnenlage. Burundi ist ein Binnenland ohne direkten Zugang zum Meer. Aber vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass Burundi zwischen 1989, 90 und 2005 einen mörderischen Bürgerkrieg durchlebt hat, der wirklich schwere Verwüstungen angerichtet hat. Ich erinnere mich an meine erste Dienstreise 2008. Ich habe mich gefragt, wo sind die Tiere? Überall in Afrika kommen einem Heerscharen von Ziegen und Schafen und Kühen entgegen. Damals war das Land im wahrsten Wort des leergefressen, weil die kriegsführenden Parteien den Bauern schlicht und ergreifend das Vieh geklaut haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es hat auch viele Tote gegeben, viele Zerstörungen. Und der Bürgerkrieg hat sicherlich das Land sehr beeinträchtigt. Die hohe Bevölkerungsrate spielt eine Rolle, das ist ganz klar. Man muss sich das mal klar machen, dass Burundi dichter besiedelt ist als die Bundesrepublik. Aber bei uns leben 90% der Bevölkerung in Städten, in Burundi leben 90% der Bevölkerung auf dem Land. Die Feldgrößen sind zum Teil einfach nur lächerlich, also wirklich sehr klein. Das Land wird sehr intensiv genutzt, dadurch nimmt die Bodenfruchtbarkeit ab, Bauern haben sehr wenig Kapital für Investitionen. Es gibt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Das Problem ist, dass eben sehr viele Kombattanten der Bürgerkriegsparteien nach dem Bürgerkrieg keinen Job gefunden haben. Es gibt auch immer noch Unsicherheit. Es gibt Rebellengruppen, die in Kongo geflüchtet sind und immer periodisch, ich glaube selbst letzte Woche nochmal, da Unruhe stiften. Also es gibt eine ganze Reihe von Ursachen, die dazu geführt haben, dass Burundi in der Tat sicherlich eines der ärmsten Länder der Welt ist.
Also ist auch noch heute viel davon zu spüren, obwohl der Bürgerkrieg ja schon lange vorbei ist. Auch vielleicht durch die Flüchtlinge, die zurückkommen?
Ja, also zunächst mal gibt es Binnenvertriebene. Es gibt also sehr viele Leute, die während des Bürgerkriegs im Land geflüchtet sind und bis heute sind nicht alle zurückgekehrt. Also ich erinnere mich an meinen letzten Besuch, wo ich dann Leute getroffen habe, die mehrere Kilometer von ihren Feldern entfernt wurden. Einfach weil sie bis jetzt nicht ins Dorf zurückgekehrt sind. Nicht weil sie Angst hätten, sondern weil ihnen selbst ein bisschen Geld fehlt, um die Hütte wieder aufzubauen. Es gibt sehr viele Burundier, die ins Ausland geflüchtet sind, nach Tansania und in den Kongo, von denen viele zurückkommen und die Landfrage dadurch verschärfen, weil das Land, was die aufgegeben haben, ist mittlerweile längst wieder unterm Flug bzw. unter der Hacke. Das sicherlich trägt alles dazu, an das traurige Erbe des Krieges zu erinnern.
Wie steht es denn aktuell um den Friedensprozess? Inwiefern könnten die Wahlen da vielleicht auch nochmal Einfluss drauf nehmen?
Also sagen wir so, der Friedensprozess nach dem Bürgerkrieg war erfolgreich. Also die Frontstellungen verlaufen heute sicherlich nicht mehr entlang der alten Bürgerkriegsstellung. Vor allen Dingen muss man daran denken, Burundi ist im Grunde genommen der unbekannte Bruder Ruandas. Wir haben die gleiche ethnische Zusammensetzung zwischen Hutu und Tutsis. Das spielt heute keine Rolle mehr. Das war zu Beginn des Bürgerkriegs natürlich noch das Hauptthema. Das ist ganz gut gelöst worden. Das Problem ist eher, dass die regierende Partei die Macht eigentlich ganz nett findet und der Präsident nicht wirklich einsieht, warum er sie abgeben soll. Das Problem im Moment ganz konkret ist, dass eigentlich der Präsident bereits zwei Amtsperioden gehabt hat und eigentlich laut der Verfassung ihm keine dritte mehr zugestanden hätte. Bis heute hat sich der Präsident nicht erklärt, ob er für eine dritte Amtsperiode antritt. Ich habe gestern noch mit unseren Kollegen in Burundi gesprochen. Und das ist in der Tat das heiße Thema. Denn wenn er nochmal antritt, wird auch ganz klar sein, dass mit auf Biegen und Brechen versucht wird, die Wahlen zu gewinnen. Unter Umständen eben auch nicht mit ganz fairen Mitteln. Auf der anderen Seite, wenn er dann wirklich die Größe hat, zu sagen, zwei Amtszeiten sind genug, denke ich, ist das auch ein ganz gutes Zeichen, dass man bereit ist, zur Not auch eine Niederlage einzukalkulieren.
Das heißt, Sie rechnen schon auch damit, dass Korruption und Vetternwirtschaft bei den Wahlen eine Rolle spielen könnte oder eine große Rolle spielen könnte?
Nicht so sehr Korruption oder Vetternwirtschaft, das ist bei Wahlen nicht das Thema, sondern Betrug. Also Einschüchterung durch die Parteijugend und solche Geschichten. Es hat sich in den letzten Monaten deutlich beruhigt. Das war im letzten Jahr gab es eine Zeit, wo die Prognosen insgesamt sehr negativ waren. Ich erinnere mich an einen Artikel in der britischen Zeitschrift Economist, die also ganz klar gesagt haben, das gibt eine Katastrophe. Die Regierung schickt ihre paramilitärischen Jugendbanden los. Das ist so nicht wahr geworden. Also meine Kollegen in Burundi sagen, dass es im Moment eigentlich relativ ruhig ist. Die waren im letzten Jahr doch deutlich nervöser. Man kann es wirklich nicht sagen. Es hängt wirklich sehr davon ab, tritt der Präsident nochmal an, tritt er nicht nochmal an. Signalisiert die Partei, dass sie bereit ist, sich an die Spielregeln zu halten, tut es nicht. Also es wird spannend.
Im ärmsten Land der Welt, in Burundi, wird im Juni gewählt. Von fairen Wahlen kann man auf jeden Fall nicht hundertprozentig ausgehen. Und darüber gesprochen habe ich mit Volker Greulich von Kolping International.